Hallo und herzlich willkommen beim Facetten-Podcast von und mit Abi und Nathalie, beim internationalen Podcast, wie wir jetzt schon sehr stolz feststellen dürfen. Denn ganz besondere Grüße gehen hiermit raus nach Dänemark. Ich küsse dein Herz, meine dänische Freundin.
Ich grüße Malaysia, Slowenien und ja, meine deutschen Freunde natürlich auch. Die Österreicher kann ich leider nicht grüßen. Ich habe es versucht. Auf dem Weg durch Österreich habe ich auch unseren Podcast gehört, aber die Statistik hat es nicht aufgenommen. Deswegen an alle da draußen, bitte hört unseren Podcast, wo immer ihr seid, auf der ganzen Welt, in Tokio und Amerika. Wir wollen alle Zuschauer haben oder Zuhörer haben.
Genau, also wir sind jetzt so motiviert, dass wir jetzt international sind, dass unser Ziel ist, dass ungefähr, was habe ich gerade schon so gesagt, 10 Länder bis Ende des Jahres gehört werden. Also, dass wir sehen, dass die Statistik in 10, also dass unser Podcast in 10 Ländern bisher gehört wurden. 4 oder 5 haben wir aktuell, ne? Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Also Leute, Schwarmintelligenz, geht ins Ausland und hört uns da und fahrt dann von mir aus wieder zurück, aber ich will diese Aufrufe haben im Ausland. Das ist mir irgendwie wichtig. Okay, Abir, erstmal kurzer Reality-Check. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin entspannt. Es regnet draußen. Das macht mich ein bisschen traurig. Nein, traurig nicht, aber ich mag die Sonne schon sehr. Und bei Regen geht's mir auf jeden Fall immer ein bisschen schlechter als bei.
Witzig, ich bin immer voll glücklich bei Regen. Ich liebe Regen voll.
Mein Mann auch. Also mein Mann mag den Winter und den Herbst und ich mag den Frühling und den Sommer. Deswegen sind wir total gegensätzlich, aber wo die Liebe hinfällt.
Ja, Gegensätze ziehen sich an angeblich oder gleich und gleich gesinnt sich. Das ist jeder wie seine Reality-Bubble oder seine Bubble das passt. Okay.
Wie geht's dir denn heute?
Ja, sehr gut. Wir haben gerade wieder sehr gut gegessen. Es gab Salat mit Lachs. Ich werde hier immer so schön verköstigt. Oder so.
Und Skiköfte.
Und Skiköfte gab es. Oh, so Hammer. Aus dem Laden gekauft, frisch gemacht. Ja, auf jeden Fall an sich geht es mir sehr gut. Aber ich habe schon Leuten um mich herum diese Woche eine WhatsApp geschrieben, habe gefragt, habt ihr auch das Gefühl, dass diese Woche eine seltsame Woche ist? Es fühlt sich irgendwie innerlich so im Gehörkörper so ein bisschen irgendwie seltsam an. Und die haben mir euch bestätigt. Hast du auch das Gefühl, dass die Woche irgendwie seltsam ist?
Also bei mir diese Woche ist so voll mit Terminen.
Ja, bei mir auch.
Ich bin seit Sonntag wieder zurück aus Slowenien oder quasi Samstag in der Nacht. Und seit Montag habe ich gefühlt jeden Tag 2, 3 Termine und wirklich die ganzen Tage sind so voll. Und wir haben ja jetzt erst Mittwoch heute. Also ich bin froh, wenn die Woche rum ist. Also wirklich. Und in der nächsten Woche es entspannter losgeht.
Ich weiß auch nicht, irgendwie, aber irgendwas liegt in der Luft. Ich bin davon überzeugt. Nun gut, aber apropos seltsam, manche Leute finden es ja seltsam, in die Therapie zu gehen. Oh mein Gott, ich bin ein Moderationstalent. Also, wir haben heute so ein bisschen drüber gesprochen und Abi hat mir das Feedback genannt von unseren ZuhörerInnen, dass die gerne mehr Therapie-Input bekommen wollen von mir als Therapeutin zu, ja, so dem menschlichen Dasein, Kommunikation, Emotionen etc. pp. Und dann haben wir uns gerade so Gedanken gemacht, worüber wir vielleicht reden könnten. Und wir wollen gerne mit einer Kategorie jetzt anfangen, die auch in unserem Erklärungstext von unserem Podcast steht. Und wir wollen ja zu unserem Wort stehen, nämlich die Kategorie Bin das noch ich oder kann das weg? Falls ihr unsere letzte Podcast-Folge gehört habt, bin das noch ich oder kann das weg? Eigentlich müsste es noch zusätzlich ergänzt werden mit oder will ich das bald sein? Nämlich Pen-and-Paper-Spielerin und das professionell. Also ich bin das auf jeden Fall mehr als viel und glücklich, nämlich, dass ich diesen neuen Aspekt in meinem Leben ja, ergänzen konnte oder befüllen durfte. Und heute wollen wir darüber sprechen, zu einem Thema, was Abi mitgebracht hat, mit der Oberfrage, bin das noch ich oder kann das weg? Abi, magst du mal ein bisschen erzählen, worum es geht?
Also erstmal wollte ich sagen, ich gehe heute in eine Therapiestunde und zwar bei dir. Ja. Für umsonst. Allgemein zu dem Thema mal, ne? Jetzt unabhängig, worum es jetzt gleich inhaltlich geht.
Ja, da möchte ich aber, und das ist echt wichtig, ich glaube, wahrscheinlich müssen wir so ein Disclaimer immer wieder, wenn wir unsere Therapiesessions machen, nennen. Also ich würde nie im Leben, weil das ethisch, moralisch ganz schwierig ist oder nicht schwierig ist, verwerflich meiner Meinung nach, ich bin da sehr hartleinig unterwegs, ich würde nie Therapie machen mit Leuten, die ich kenne oder auch nähere, um die Ecke kennende Leute oder sowas. Da bin ich, ich mache das nur mit Fremden. worüber wir so reden ist, du nimmst ein Beispiel oder wir nehmen ein Beispiel aus unserer Umgebung, ich werde ja auch mal darüber sprechen Und ich versuche, andere Aspekte nochmal mit reinzubringen zum Thema Kommunikation, Emotionen und so weiter. Also wir werden hier, falls die Leute jetzt so denken, geil, wir holen so richtig krass Dinge aus der Vergangenheit, aus der Tiefe heraus. Nee, wir haben auch ganz klar untereinander abgesprochen, wo hier Grenzen sind und so weiter. Ich werde aber viele Fragen stellen, damit Abi bestenfalls mal neue Perspektiven für sich erkennt. So, jetzt wollte ich aber nochmal, das ist mir sehr wichtig, damit ich meine
Ruf nicht schädige. Ich habe schon so oft versucht, bei dir eine Therapie rauszuschlagen, aber du weigerst dich ja vehement. Ich hatte ja in einer Folge schon mal erzählt, dass ich Migräne habe und schon mal in einer Schmerzklinik in Kiel war. Und da gab es verschiedene Sachen, also verschiedene Therapien und sowas, die wir gemacht haben. Also von sportlichen Aktivitäten bis zu irgendwelchen Biofeedbacks. Und eine Stunde, oder wir hatten in diesem Aufenthalt, glaube ich, zweimal Gespräche beim Therapeuten oder bei einer Psychologin sogar. Und ich habe mich so sehr darauf gefreut, weil ich dachte, oh, endlich habe ich die Chance, mit so jemandem zu sprechen. Und die sollen mir alles sagen, was die in mir sehen. Und dann habe ich auch mal so Sachen erzählt. Und meint sie, ich habe auch wirklich dann, weil sie hat dann immer, okay, Und dann habe ich gesagt, meinen Sie, ich brauche eine Therapie oder ich muss zum Psychologen? Aber sie ist gar nicht drauf eingegangen. Deswegen, ich finde es mega spannend. Ich liebe dieses ganze Thema. Ich wäre ja auch am liebsten auch Psychologin geworden. Ich bin so Hobbypsychologin. Aber deswegen finde ich es schön, wenn du zumindest ein bisschen dein Können zeigst oder mir zumindest ein paar Sachen zu meinen Geschichten immer wieder gibst oder so Feedbacks gibst. Ich finde das mal richtig interessant. Ich starte direkt mal mit einer Geschichte. Ich starte direkt mal mit einer Geschichte, die mir heute passiert ist. Und zwar war ich beim Rückbildungskurs und zu Beginn der Stunde fragt uns unsere, ja, ist eine Trainerin, kann man schon sagen, also ist eigentlich eine Hebamme, aber unsere Trainerin dort, die fragt dann immer eine Runde, wie es uns geht. Und dann hatte jemand aus dem Kurs erzählt, dass ihr Gynäkologe zu ihr meinte, und das Mädel ist gerade 37 und der Gynäkologe meinte wohl zu ihr, ja, aber wenn sie jetzt noch ein zweites Kind haben wollen, dann müssen sie sich aber jetzt zügig ranhalten. Und ich dachte mir so, oh Gott, das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt, oder habe es mir so in dem Moment gedacht. Und alle anderen haben natürlich, oder haben auch so aus dem Kurs so reagiert. Und unsere Trainerin hat dann zu uns gesagt, ey, wenn euch sowas nochmal passiert, dann sprecht doch dein Gegenüber direkt an, sag ihm das, dass es vielleicht grenzüberschreitend ist und dass das nicht geht, weil das ja vielleicht auch ein sensibles Thema sein kann, was auch immer. Oder die Person weiß manchmal auch gar nicht, dass sie vielleicht einen so verletzt hat mit den Worten. Und mir ist das Gleiche auch schon mal passiert, da war ich irgendwie, ich glaube, 32 oder 33 und bin zu einer Vorsorge gegangen. Und da hat meine Gynäkologin mich auch ungefragt einfach darauf angesprochen und meinte, ja, was ist denn mit dem Thema Kinder? Also bald, also sie sind ja auch nicht mehr die Jüngste. Und dann hatte ich nur so ein bisschen mit einem Lachen das abgetan und gesagt, ja, nee, das kommt jetzt noch gar nicht in Frage oder so. Und dann hat sie auf mich ein bisschen eingeredet und meinte, ja, es passt ja nie ins Lebenskonzept und man muss auch nicht immer auf die anderen Rücksicht nehmen, sondern wenn man Kinder haben möchte, dann ist das jetzt auch die passende Zeit wegen dem Alter. Das fand ich schon so schon heftig, dass Leute auch ungefragt manchmal so, was heißt Ratschläge, das ist ja schon so ein bisschen Lebenskonzepte dir vorgeben. Und noch krasser, also dann haben sich dann noch andere Leute aus unserem Kurs dann gemeldet oder wollten dann auch was dazu sagen. Und dann hat eine erzählt, also die hat diese diese Erkrankung. Und ihr Gynäkologe hat damals zu ihr gesagt, und ich sag gleich, wann damals war, dass wenn sie Kinder haben, was denn mit Kinder sei, und wenn sie Kinder haben möchte, dass es jetzt der passende Zeitpunkt wäre, wenn, dass sie schwanger wird, und sie war damals 17.
Ist das dein Ernst?
Ja.
Und sie hatte da schon Endometriose?
Genau, und deswegen hat er zu ihr gesagt, ja, man weiß ja nie, und wenn sie jetzt Kinder haben will, dann müsste sie jetzt am besten schwanger werden, also jetzt. Und sie hat dann gesagt, ich möchte lieber noch zur Schule gehen. Also es war so richtig. Und
ganz kurz, das würde mich jetzt mal so interessieren, wie alt war sie jetzt, als sie dann das erste Kind wirklich bekommen hat?
Ich würde sie jetzt auf Anfang 30, also vielleicht 34 oder 33. Ja, ich bin jetzt 36, ne? Ich habe aber ja keine Erkrankung. Und das eine Mädel ist 37. Also ich finde, wir in dem Kurs sind gemischte, also eher ein paar Ältere und ein paar Jüngere. Aber ich finde das so krass, dass alle, also wir sind jetzt nicht viele im Kurs gewesen, wir waren, glaube ich, heute 8 Leute und 3 von uns haben ja schon so eine Geschichte und vielleicht haben noch mehr so eine Geschichte, aber die vielleicht nicht erzählt. Das fand ich schon heftig.
Es ist auch krass generell in der heutigen Zeit. Also in den letzten paar Jahren ist ja sowieso das Thema, was darf ich noch fragen? So, man kennt ja diese Sätze von, ja, sagt mal leider Klischee in Anführungsstrichen, alten weißen Männern, was darf ich denn heutzutage noch sagen? Ich darf ja gar nichts mehr sagen. So, ich glaube, die Intention ist aber, was du halt nicht sagen solltest, ist rechtsradikales, verletzendes, in sich einmischendes, in andere Lebenswelten Konzepte, ne? Und das kennen die aber, glaube ich, nicht anders, dass halt deren Meinung immer irgendwie belächelt. Also, die haben halt überall ihre Meinung überall kundgetan. Und ich glaube, früher haben Frauen, und früher meine ich mit noch bis vor ein paar Jahren, haben dann eher gelächelt und selbst wenn sie was verletzend fanden, habe ich letztens noch mal was zu gelesen, fand ich total spannend, war dieses, die haben dann gelacht, weil eigentlich ist die Situation richtig unangenehm, weil eigentlich dein Gegenpartner total übergriffig war. Aber Frauen sind ja sehr dazu konditioniert, die sozialen Geflogenheiten und es soll ja immer Harmonie und ich will ja nicht die hysterisch sein und die jetzt hier unangenehm ist, weil das eine Jahrhunderte Biografie von Frauen ist, weil wenn Frauen früher so waren, dann wurden die in Psychiatrien oder ähnliches gesteckt und unter Medikamente gesetzt, unter anderem, ne? So, auf jeden Fall, die waren immer die Unangenehmen, die unangepassten Frauen wurden dann verbrannt, früher noch Hexen vor 500 Jahren und so weiter. Und deswegen, dann haben die früher oder ja immer noch, lacht man dann eher, damit man es für den anderen nicht gegenüber noch unangenehmer macht. Diese Erkenntnis fand ich so spannend nochmal. Also selber sich mal ein bisschen zu checken, warum lache ich eigentlich gerade? Ich wurde gerade verletzt und egal, es ist deine Verletzung, da musst du dich nicht recht für erklären. Wenn du dich verletzt fühlst, weil dir jemand sagt, wäre gut, wenn du jetzt mal bei den nächsten 2 Jahren schwanger wirst, ja, dann ist das vielleicht unangenehm für diese eine Person, die das gerade gemacht hat, aber es ist deine Verletzung, es ist subjektiv. Weißt du, andere Leute hätten das gar nicht erst gehört. Dem wäre das einfach egal. Aber es ist nun mal so und das ist halt so schwierig in der heutigen Zeit, dass, deswegen, ne, bin das noch ich oder kann das weg, das ist ja so ein bisschen dein Thema. Du möchtest keinen verletzen, Abir, ne, so kam das ja so ein bisschen, du achtest sehr auf deine Worte, ist ja auch, finde ich, erstmal eine schöne Sache, ist ja achtsam, nicht einfach jede Scheiße immer rauszupusten, sage ich jetzt mal. Nur, was ich dir gerade so sagte, deswegen kamen wir auf das Thema, das ist einfach nicht realistisch. Und man macht sich damit total Stress und Druck. Vielleicht, du hast jetzt so 3 Beispiele genannt, vielleicht willst du ja nochmal so ein bisschen erzählen, was hat das eigentlich mit dir zu tun?
Also erstmal, in dem Moment habe ich ja auch gelacht, als die Ärztin das zu mir gesagt hat. Das heißt, wie würdest du oder was wäre dann vielleicht aus therapeutischer Sicht eine richtige Reaktion gewesen? Wie hätte ich dann besser reagieren können? Weil ich habe natürlich auch gelacht, um ihr jetzt nicht an den Kopf zu werfen, ja, sagen Sie mal, spinnen Sie, das können Sie mich doch nicht fragen oder was geht Sie das denn an? Ich bin auch hier nur zur Vorsorgeuntersuchung. Wahrscheinlich wären das eigentlich die Worte gewesen, die ich ihr gesagt habe. Aber ich fand es jetzt auch nicht so mega krass verletzend, weil es mich auch nicht so sehr getroffen hat, ne? Ich habe es nur so etwas eher belächelt, aber man hat trotzdem drüber nachgedacht. Dann habe ich schon gesagt, oh, 33, ja, ich bin schon alt. Bin ich dann zu alt? Und wenn ich dann noch ein zweites haben will, bin ich dann wirklich zu alt? Also was würdest du vorschlagen, wie man dann besser reagieren könnte?
Also erstmal Nummer 1, ich glaube, viele Leute sind überhaupt nicht so schlagfertig genug, dass die sofort reagieren. Den Druck würde ich erstmal rausnehmen. Und Nummer 2, es gibt ja nicht den einen Tipp, weil es muss zu dir passen, zu dir als Person ist eine Grenze zu setzen und zu sagen, stopp, das ist jetzt hier ein, ich möchte nicht darüber sprechen zum Beispiel oder so, ne? Und manche, zum Beispiel, das ist auch eine Art von, ich meine das jetzt nur, dass viele Leute lachen und eigentlich ist es eine Stressreaktion, ne? Das ist jetzt gar kein Vorwurf oder nicht beurteilend gemeint, aber da manchmal so achtsam zu sein, weil Frauen tendieren dazu, sehr viele es einfach wegzulächeln. Die Wut bleibt aber im Körper, ne? Die Grenzüberschreitung, die passiert ist, die bleibt im Körper und dann hast du eine, dann bist du in solchen Gruppen, erzählst davon und manche Leute können das aber nicht loslassen. Deswegen meine ich so, das wäre auf jeden Fall auch nochmal so generell zu beobachten, wie reagierst du eigentlich ein bisschen darauf, wenn deine Grenzen überschritten werden, weil da haben eigentlich die meisten Menschen so ähnlich, also ich habe andere Muster als du jetzt zum Beispiel, aber deine Muster sind immer ähnlich und meine sind auch immer ähnlich. Ne, ich bin ja zum Beispiel hatten wir in der Folge 4, die nie veröffentlicht wurde, wenn meine Grenzen überschritten werden, komme ich schnell in meine Wut und bin sehr schnell klar, manchmal aber auch zu schnell, da arbeite ich gerade zum Beispiel ein bisschen dran und manche lachen nur, schlucken alles runter und sprechen es nie wieder an. Wenn du es in dem Moment gemerkt hättest und du merkst gerade, das ist mir wirklich unangenehm, finde ich das immer am besten, weil die meisten Menschen gut darauf reagieren, wirklich mit dem Gefühl anzufangen. Oh, das ist mir gerade ein bisschen unangenehm, dass ich mit Ihnen jetzt aktuell drüber reden muss, weil eigentlich bin ich hier gerade zur Vorsorge, habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Ich spreche Sie aber gern drauf an, wenn es soweit ist.
Ja, finde ich eine gute Reaktion. Also ich bin eigentlich schon sehr schlagfertig und wenn mir was im Alltag nicht passt oder auch bei der Arbeit oder so, ich sage immer direkt eigentlich meine Meinung. In dem Moment habe ich es nicht für relevant gehalten, aber wenn sie mich fragt, dann wird sie auch wahrscheinlich jede Patientin fragen, die vielleicht in meinem Alter ist. Und ich glaube, dass noch nie jemand sie dann wahrscheinlich darauf angesprochen hat, weil sonst würde sie da vielleicht ein bisschen auch sensibler rangehen, weil sie war schon sehr grob, kann ich mal sagen, wie sie das angesprochen hat. Ja. Naja, also das Geschichten aus dem Rückbildungskurs. Und dann hatte ich jetzt einfach allgemein mal die Erfahrung gemacht. Also ich bin ja jetzt auch ganz frisch Mutter, für mich ist alles neu. Manches läuft gut, manches läuft manchmal nicht so gut. Und ich habe das Gefühl, wenn bei mir mal was gut läuft, möchte ich das nicht unbedingt so nach außen sagen oder so ja einfach so herausposaunen oder so, weil ich nicht anderen Müttern, die jetzt quasi, ich bin ja jetzt in der Mama-Bubble, denen ein schlechtes Gefühl geben. Also wenn ich jetzt sage, wenn die davon erzählen, dass sie jetzt schlaflose Nächte haben, dann will ich nicht davon erzählen, ob bei mir geht's ganz gut, ich kann jetzt 6 oder 8 Stunden durchschlafen. Und das habe ich ganz oft im Alltag. Also jetzt nicht nur, was jetzt das Mutterding angeht, aber beim Mutterding habe ich jetzt gemerkt, dass Mütter an sich ja schon sehr sensibel sind, dass ich da schon sehr Rücksicht nehme und deswegen ist mir das jetzt so extrem aufgefallen. Und als ich jetzt drüber nachgedacht habe, ist es eigentlich schon immer so gewesen. Also jetzt nicht nur in dieser Situation, sondern immer im Alltag. Also ob früher in der Familie oder im Arbeitsleben oder auch bei Freunden. Ich würde nie jemanden verletzen wollen. Also selbst wenn, manchmal sagt man ja auch Sachen, die einfach nur die Wahrheit sind oder wären. Und selbst das würde ich nicht aussprechen, um jemanden nicht zu verletzen. Aber ich weiß gar nicht, warum das so ist. Oder manchmal denke ich auch, ob ich das ändern möchte oder nicht. Aber irgendwie, also mir gefällt diese Eigenschaft von mir, dass ich so sensibel bin. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Und da würde ich auch gerne mal deine Meinung zu.
Ja, einmal, ich würde gerne einmal kurz dieses den Kreis schließen zu diesem Thema Mütterbubble oder wenn man so frisch Mutter ist oder Eltern. Ich gehe jetzt mal nur für Mütter, weil wir reden ja viel darüber und du bist jetzt eine Mutter und mit müssten wir einmal mal Tolga vielleicht hier einladen, wenn er mal Lust hätte, mal darüber zu sprechen, wie es so ist, frisch gebackener Papa zu sein. Ich habe dir ja gerade schon gesagt, als wir gegessen haben, ich finde diese Mütterbubble sehr, und ich habe ja mit vielen Müttern gearbeitet oder Familien, ich finde eine Mutterrolle ist eine ganz schwierige Rolle, weil Mütter, also es zeigt die Stadt, zeigt die Statistik auch, dass Frauen den zweitgrößten Stress empfinden, also 50% der Frauen, so der Frauen in Deutschland, haben den größten Stress wegen dem eigenen Anspruch. Ne, das zeigt eine Statistik. Deswegen ist meine Arbeit auch unter anderem so wichtig, ne? Weil mal so Reality-Check zu machen, warum hast du so einen hohen Anspruch? Und das ist so schwierig, weil du bist in einer neuen Welt. Und du musst ganz viel, das ist nicht wie in der Schule, du hast 7 Jahre Zeit, um Englisch zu lernen oder 5 Jahre oder so 10 Jahre, sondern dein Kind ist da, klar, du hast Dinge gelesen, du kannst dich theoretisch schon ein bisschen drauf einstellen und emotional vielleicht, aber am Ende, dein Kind ist da und du musst dich auf ganz viel einstellen, welches Temperament, welche Energie, wie läuft es mit dem Schlafen, ne? Also sowas wie, wenn du entspannt bist, weil du ausgeschlafen bist, bist du natürlich am Tag anders unterwegs, als wenn du nicht gut geschlafen hast und so weiter, das sind ganz viele Faktoren. Oder ich finde das so traurig, dass du diese schönen Dinge, weil es mit deiner Tochter halt einfach teilweise gut läuft und entspannt ist und sie nicht so viel Herausforderung aktuell mit sich bringt und diese Phasen wird sicherlich kommen, dass du das aber nicht teilen kannst, weil das vermeintlich dann vielleicht für andere schwierig ist, so will ich es mal ausdrücken. Und warum darf denn eigentlich auch kein Raum, oder es sollte, finde ich, meiner Meinung nach auch Raum sein für Mütter, die einfach auch positive Dinge sagen, damit man trotzdem irgendwie einen Raum bekommt, so. Weil du wirst sicherlich auch irgendwann die Zeit haben, oder vielleicht connectest du dadurch auch mit einer Mutter, hast du ja zum Beispiel erzählt, wo es auch entspannt ist mit dem Kind. Ja, dadurch, ihr könnt euch ja nur finden, wenn ihr das mal öffentlich sagen dürft. So, und das ist...
Ja, ich denke, also man möchte nicht irgendwie so, was heißt angeberisch, ist das ja nicht mal. Ich denke mir so, warum, also man geht ja dahin und viele erzählen ja von ihrem Leid. Und dann denke ich ja, warum soll ich jetzt was erzählen, weil das ist ja jetzt kein Leid, Also,
aber ist es denn
und ich halte mich schon immer zurück. Also ich erzähle eigentlich kaum was. Also ich würde jetzt, ich will auch nicht, dass das so ein Konkurrenz-, also Ding ist, ne? Mein Kind schläft 4, ach, mein Kind schläft 5 oder das und kommt die
Ja,
nächste und
okay,
sagt,
aber da
mein
ist zum
Kind schläft.
Beispiel echt wirklich, ich glaube, das ist immer ganz gut, aber es ist sehr schwierig. Ist das nicht, dass es eine leicht ist? Aber ist das eine Austauschgruppe für alle Eltern oder ist das eine Austauschgruppe für Eltern, die leiden?
Das ist natürlich für alle Eltern mit, also es geht ja eigentlich nur, ist es eine Krabbelgruppe oder eine Babymassage oder ein Rückbildungskurs, also von denen ich jetzt spreche, das sind diese Kurse, die ich besuche. Und
Also
die.
es geht letztendlich, ihr wollt ein bisschen was lernen, aber auch irgendwo einfach eigentlich in Anführungsstriche um neutralen Austausch. Und was in mir jetzt durch das Gespräch, was wir gerade hatten, nochmal so klar geworden ist, ich würde sagen, und deswegen ist das so eine sehr sensible Bubble, ihr seid alle frisch, plus minus 2, 3 Monate Mütter. Und ich würde sagen, psychologisch habt ihr alle sehr wenig Selbstwertgefühl diesbezüglich, weil ihr lernt gerade was Neues. Außer man hat ein richtig stabiles Selbstvertrauen und sagt, egal ob ich jetzt einen neuen Job habe, ein Kind habe oder so, ich weiß genau, wer ich bin, ich lasse mich von nichts verunsichern und wenn mir jemand einen Tipp gibt, ist mir scheißegal, ich höre immer auf meine Intuition. Solche Menschen gibt es auch. Sehr selten, habe ich ganz selten getroffen in meinem Leben, gerade wenn was Neues in dein Leben trifft. Und etwas, das finde ich nochmal sehr, also wirklich nochmal auf dem Schirm zu haben, etwas, was du teilweise nicht kontrollieren kannst. Weil du kannst dein Kind, wir geben den Kindern heutzutage kein Whisky, damit es einschläft. Wären wir vor 100 Jahren, würden alle Kinder gut schlafen. So, da war das normal. So, aber du kannst manche Dinge nicht kontrollieren. Wenn du, selbst wenn du dein Bestes tust. Und deswegen kommt dann. Weil ich würde sagen, haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn du dann sagst, ah ja, mit dem Schlafen habe ich jetzt gerade keine Probleme. Bei Asja läuft es ganz gut. Ganz inhaltlich gesehen ist es einfach eine Tatsache. Du gibst eine Information weiter. Wenn dann aber jemand, weil wir sind nun mal emotionale Wesen, die meisten Menschen reagieren auf Kommunikation emotional für den ersten, so im ersten Moment. So, dann würde sofort bei jemandem, bei einer würde zum Beispiel sagen, egal, ob das Kind jetzt gut oder schlecht schläft, das eigene würde sagen, oh schön, ich freue mich für dich, oh toll, dann kannst du ausschlafen. Jemand, der einen anderen Charakter hätte, würde sagen, ja gut, mein Kind schläft halt total kacke, ich bin die ganze Zeit übermüdet, ich bin gestresst und redet dann ganz viel darüber, das so, so. Die eine reagiert ganz entspannt, die andere so. Und du hast aber beiden die gleiche Information gegeben. Und das meine ich, deswegen wollten wir heute drüber reden. Du kannst nicht steuern, Abir, welche Information, welche Emotion und welcher Reiz sozusagen von deinem Gesagten bei den Personen ankommt.
Ja, das verstehe ich schon, aber mir ist aufgefallen, dass gerade jetzt in der Mama-Bubble oder jetzt, ne, die ganz frischen Mamis und auch gerade die mit dem ersten Kind schon sehr sensibel sind. Und dann will ich die nicht noch mehr belasten. Und ich habe jetzt auch kein Bedürfnis, jetzt damit anzugeben oder das unbedingt jetzt preiszugeben. Mir ist nur aufgefallen, dass ich sehr vorsichtig da mit meinen Worten geworden bin und immer geguckt habe. Naja, gut, wenn jetzt jemand so jetzt irgendwie erzählt, wo es jetzt gar nicht gut läuft, warum soll ich jetzt erzählen, dass bei mir total gut ist oder mit dem Trinken es gut läuft oder mit dem Stillen es gut läuft? Das kann ich ja dann für mich behalten. Aber ich glaube, das ist nicht nur jetzt auf dieses Mama-Ding bezogen, sondern dass es generell einfach eine Sache bei mir ist, dass ich das nicht möchte, dass andere sozusagen sich schlecht fühlen.
Okay. Also ich glaube wirklich, also das zu üben in der Mama-Bubble würde ich überhaupt nicht machen, weil das ist wirklich Minenfeld. Weil es ist wirklich, also es ist echt, also ich glaube, das wird wirklich krass unterschätzt, weil Mütter immer diese, die machen, die sind sofort intuitiv, wissen sie angeblich, was das Kind ja immer kann, weil das war ja 9 Monate in meinem Bauch. Die wenigsten Mütter würden, glaube ich, zugeben, ich weiß gerade selber gar nicht, was ich mache. Nur weil es in meinem Bauch war, ja, ich habe eine Verbindung zu dem Kind, aber das heißt doch nicht, dass ich irgendwie wirklich das Wissen so richtig habe. Bestenfalls hörst du auf deine Intuition. Aber ich bin davon überzeugt, dass viele Mütter echt ein schwieriges Selbstwertgefühl haben und deswegen reagieren sie da so oft sensibel darauf, weil sie dann die Botschaft kriegen, wenn du sagst, bei mir läuft es gut, kriegen sie die Botschaft, ja, bei mir läuft es schlecht, weil ich bin schlecht. So, das ist ja oft bei Selbstwertgefühlproblemen so. Wenn irgendwas nicht gut läuft, egal ob mit dem Kind, mein Job unzufrieden oder so, ich bin schuld daran.
Ja, und ich will gar nicht in die Situation kommen,
Genau.
andere in diese Situation zu bringen, dass sie vielleicht so denken.
Also ich habe das jetzt aber gerade noch mal dieses Thema gerade in dieser Mütterbubble gemacht, weil du mir das erzählt hast, dass du mit den schönen Erzählungen nicht so offen bist. Und da habe ich so gedacht, aber da ist es sehr individuell. Wenn du keinen Leidensdruck hast, Abir, dann hör zu, sei für die anderen Support, alles gut. Nur ich kenne das ja von meiner Arbeit. Sehr viele ziehen sich, also nehmen sich immer total zurück, um den anderen, People-Pleasing nennt man das dann halt, ne? Also um, damit die anderen, weil die haben ja größeres Leid und so. Und dann vergessen die sich selber sehr oft, weil die anderen sind immer als erstes dran. Zuerst mein Mann dann, oder zuerst die Kinder, mein Mann und dann alle drumherum. Und dann vergessen sich viele Frauen einfach selber und kümmern sich überhaupt nicht gut um sich. So, und deswegen meine ich gerade, nur weil es gerade gut bei dir läuft, aber wenn du sagst, du fühlst dich jetzt in der Mama-Bubble gerade so wohl,
ja, total,
dich zurückzufühlen, also dann würde ich sagen, als Therapeutin jetzt, ne, kein Veränderungsbedarf. Ich würde es eher, ich würde die anderen Mütter vielleicht eher nochmal dazu empowern, falls das mal eine Mutter hört, hört auch mal den Müttern zu, weil die haben vielleicht auch nette Dinge zu erzählen und wollen in Kontakt sein, bei denen es einfach auch gut läuft. Weil das ist auch nett, mal zu fragen, wie läuft es denn bei deinem Kind und nicht sofort immer bei sich zu sein und zu sagen, ja, okay, die hat jetzt gerade gesagt, das Kind isst schon. Okay, und weil ich meine, wir haben ja jetzt öfter drüber geredet und dann kommt manchmal an, hat die mich gerade angegriffen, weil ich mein Kind noch stille? Obwohl du jetzt einfach nur erzählt hast, ja, mein Kind nimmt jetzt seit einem Monat Brei. Stimmt jetzt bei dir in dem Fall jetzt nicht? Ich nehme jetzt mal so ein random Beispiel, ne? Nein, einfach zuhören lernen. Das haben wir so krass verlernt, habe ich manchmal das Gefühl. Und ganz vieles, was Leute erzählen, hat nichts mit sich selbst zu tun.
Ich hatte heute nebenbei erwähnt beim Kurs, dass meine Tochter seit ungefähr, vielleicht gefühlt 2 Wochen keine Prämilch mehr nimmt. Also ich habe gestillt. Ganz zu Beginn lief es mit dem Stillen nicht so gut. Deswegen hatte ich auch Prämilch dazugegeben. Und dann hatte ich eigentlich eine schöne Situation, dass sie beides genommen hat und ich dann auch mal die Kleine beim Papa für ein paar Stunden lassen konnte. Und das war für mich voll die Befreiung, weil ich auch mal 4 oder 5 Stunden auch mal weg sein konnte. Und bis vor 2 Wochen ging das auch. Und dann hatte ich ja auch schon in einer Folge erzählt, dass die Kleine Corona hatte, wie aus der Türkei gekommen sind. Und in der Türkei hat sie noch getrunken. Und als wir zurück waren, hat sie es nicht mehr genommen. Und das habe ich heute irgendwie so nebenbei erwähnt, dass sie jetzt keine Prämilch mehr nimmt. Und ich muss mir jetzt irgendwie was überlegen. Und dann hat das, also ich habe das einem Mädel erzählt und sie ist wirklich nicht irgendwie auf mich eingegangen, sondern sie hat dann von sich dann auf einmal erzählt und hat dann gesagt, ja, bei mir ist es jetzt umgekehrt, meine schreit jetzt die Brust an. Also sie hat jetzt nicht den Tipp gegeben, ja, versuch mal andere Milch oder irgendwie sowas. Dann habe ich nur von mir aus dann nur gesagt, ich werde es jetzt mal mit einer Milchpumpe probieren und dann mal schauen, was das angeht. Und dann hat sie wieder von sich erzählt. Also ich glaube, Mütter sind gerade alle mit sich selber total beschäftigt und überfordert. Und ich nehme gar nicht, also nicht so richtig krass persönlich, aber manchmal hatte ich jetzt auch tatsächlich auch die Situation, wo ich manche Sachen, was heißt als Angriff, aber schon ein bisschen so als Kritik empfunden habe. Da ging es um Daumenlutschen von meiner oder Nuckeln von meiner Tochter. Da wurde ich jetzt bestimmt schon von vier verschiedenen Personen drauf angesprochen. Erstmal so in dem süßen, die nuckelt ja am Daumen. Ja, die nuckelt am Daumen. Aber das wird dann ganz schwer, die abzugewöhnen. Also so ungefragt und dann auch wieder. Und das von 4 verschiedenen Personen. Da habe ich auch irgendwann so gedacht, ja, eigentlich habe ich auch nicht danach gefragt. Und ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so einen Tipp dafür kriege. Für etwas, wo ich kein Problem habe. Und wenn ich wirklich ein Problem habe, dann frage ich auch. Ich frage zum Beispiel Freunde, die schon Kinder haben, dann sage ich, hey, ich habe wieder eine Mama-Frage oder frage eine Hebamme oder beim Kurs, wenn ich ein Problem habe. Aber dann frage ich mich auch, warum sagen die mir das? Eigentlich ist es ja nett, einen Tipp zu geben, aber ich glaube, Mütter sind wirklich sehr angreifbar und verletzlich und ich kann mich auch nicht davon freisprechen.
Ja, und es ist auch, ich finde es wirklich auch wirklich eine schwierige Bubble, muss man echt sagen. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind heute auch in so einer Situation, dadurch, dass wir auch zugeballert werden könnten oder können im Internet von jeder Meinung. Und man merkt einfach, die Meinung der Menschheit war, glaube ich, aber immer schon echt manchmal auch total irre. Es gibt nun mal die Irren-Bubble, dann gibt es die Moderaten und dann gibt es die denken, die haben immer recht. Und weil das, was du gerade, wir nehmen jetzt mal wieder so ein Beispiel, ich meine, es ist jetzt sehr speziell Mama-Bubble, aber das passiert, glaube ich, ganz oft, weil mir ist es auch passiert, als es zum Beispiel um die Selbstständigkeit ging. Das ist einfach eine Meinung von jemandem. Nur heutzutage habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute einfach auch, weil letztendlich, manche würden sagen, das ist verletzend. ne, die empfinden das als verletzend, dass du sagst, hier, mein Kind nuckelt und das wird aber ganz schön schwierig. Weil die dann wieder frame, ja, du denkst jetzt, ich habe einen Fehler als Mutter gemacht. So, ne? Oder wenn eine klare Wertschätzende und sich auf dem Schirm haben, ne, genauso wie jetzt auch in der Mütter abbabbelt, aber wenn man schwierig, also wenn man ein instabiles Selbstwertgefühl hat, dann seine Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Das muss ich ganz klar sagen. Ich sehe das ja in der Paartherapie. Ein Kind kommt auf die Welt, egal wie, ich habe die ja manchmal auch dann erst bekommen, wenn die so, also in der Therapie, wenn die Kinder 5 waren schon oder sowas, ne? Wie viel fehlende Kommunikation zwischen Paaren war. Und das hat sich über Jahre aufgestaut. Und in der Therapie kommen dann die Vorwürfe. Du hast ja nie in meinen Augen abgelesen, dass so nach dem Motto leider, ne? Mit Frauen sind dann unabhängig von Kindern. Da sind sie oft so, warum sieht mein Partner mir nicht in den Augen an, was ich will? Der Mann will aber teilweise, also der sieht manche Dinge nicht, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe mich wirklich in letzter Zeit mit sehr vielen Männern unterhalten und die sagen, ich sehe das manchmal nicht. Ich wäre aber so dankbar, wenn mir das meine Partnerin manchmal sagen würde. Und ich würde sofort machen, ohne Rumgebölke oder sowas. Wo man dann auch so denkt, ja gut, aber ihre Frau ist ja nicht ihre Kindergärtnerin. Also wäre auch cool, wenn sie auch ein paar Dinge sehen. Und dann, deswegen kommen Leute zur Therapie. Und dann fangen die an, darüber zu reden. Ne, weil die Frau hat sich eigentlich die ganze Zeit darüber aufgeregt, warum sieht er denn hier den Haushalt nicht, warum unterstützt er mich nicht? Dann wird nie drüber geredet, sondern nur in sich hineingebrodelt. So. Und dann kommen so die Therapie und alles. So, aber zu deinem Thema zurückzukommen, dass du einfach so ein Thema hast, meintest du jetzt gerade, dass du versuchst, es immer allen recht zu machen bezüglich, dass du dich zurücknimmst? Oder wie sieht das bei dir genau aus,
Anja? Nee, nicht zurücknehmen, eher, dass ich Harmonie möchte. Also, dass es immer harmonisch ist, es keinen Streit gibt, alle zufrieden sind. Zurücknehmen vielleicht etwas, aber jetzt auch nicht so, also das wäre, ist jetzt nicht so im Vordergrund, dieses Zurücknehmen, sondern eher wirklich dieses Harmonische. Keiner soll irgendwie traurig sein oder schlecht denken, sowas. Mhm. Ja.
Okay. Jetzt guckst du. Wir nehmen jetzt mal wieder, ja, weil es ist ein Unterschied, du hast jetzt mehrere Dinge auf einmal gesagt. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, jemand fühlt sich schlecht oder wir haben Streit. Welches Beispiel willst du nehmen? Weil Streit und jemand, du denkst, jemand fühlt sich schlecht, weil du einen Kommentar abgelassen hast oder irgendwas erzählt hast über, wir nehmen jetzt mal wieder, du erzählst, dass es mit Asja gerade gut ist. Und du, in deinem Kopf ist so, aber wenn ich das ja jetzt erzählen würde, so habe ich es jetzt gerade verstanden, dann könnte sich ja die Mutter da vorne gerade schlecht fühlen, die gesagt hat, mein Kind nimmt gerade die Brust nicht.
Ja, das können wir mal einmal als Beispiel nehmen. Also das habe ich auf jeden Fall die, in mehreren Situationen im Leben. Also jetzt nicht nur jetzt hier dieses Mama-Beispiel, sondern auch mal in anderen Situationen. Mir fällt jetzt gerade keins ein, aber...
Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass dann aber kein Streit passiert, ne? Weil in den seltensten Fällen würde so eine fremde Person plötzlich ausrasten und mit dir also in so einen Diskurs, also in so einen Konflikt wirklich rein.
Nee, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich in diese Person reinlese. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Vielleicht würde ich das auch sagen und die andere Person wäre ganz locker und würde dann vielleicht sogar etwas Positives sagen oder wäre gar nicht, die würde das gar nicht interessieren, was ich da gerade von mir gebe. Also das würde bei ihr vielleicht gar keine Emotionen auslösen, aber ich will gar nicht die Gefahr quasi schaffen, dass diese Person sich eventuell vielleicht zu 3% auch nur schlecht fühlen kann.
Ja, perfekt. Wir nehmen jetzt genau dein Vokabular, weil das ein krasses Wort ist, was du gerade genutzt hast. Ja, wirklich, ist die Gefahr. Was für eine Gefahr steckt für dich dahinter, wenn jemand sich vielleicht, wenn du etwas sagst, wenn du dir Raum schaffst für deine Meinung, für deine Themen, wenn jemand sich dann nicht gesehen oder sogar vielleicht schlimmstenfalls in Anführungsstrichen verletzt fühlt?
Ich kann das irgendwie nicht ertragen, wenn jemand so verletzt ist oder traurig ist, wegen mir. Also wenn jemand traurig ist, kann ich das schon sehen, dann kann ich die Person trösten. Aber wenn ich der Auslöser bin, dann kann ich das schlecht haben. Also ich würde niemals jemanden verletzen. Also so, man sagt ja, ich könnte nicht mal einer Maus was antun, oder was weiß ich, einer Fliege was zu Leide tun. So ungefähr ist es so bei mir, also vom Gefühl.
Dann nimm mal bitte das Wort nochmal auf. Versuch mal einen Satz zu bilden mit, ich finde es gefährlich, weil du hast gerade gesagt, ich will gar nicht, dass diese Gefahr entsteht. Also Gefahr ist schon wirklich Not, ne? Das ist nicht so, ja, ich will nicht in den Stress kommen oder sowas, so ein etwas moderates, lockeres Wort. Du hast gerade solche Wörter oder das Wort benutzt, Gefahr, als ob es wirklich bedrohlich für dich wäre, für dein System, für dein Nervenkostüm, für dein System Abier, wenn jemand sich unwohl fühlt und du bist, und ich nehme es jetzt mal so ganz bewusst, weil ich meine, ich werf die Hypothese mal in den Raum, dass du schuld bist, wenn es jemandem nicht gut geht.
Genau, das würde das richtig widerspiegeln. Ich will nicht schuld sein für die Trauer eines anderen.
Womit verbindest du denn Schuld?
Ja, Schuld ist ja eigentlich, wenn ich, also eigentlich ein Verhalten, was ich quasi provoziert habe oder irgendwas, was von mir kommt. Aber bei den Emotionen der anderen kann ich, also ich kann das ja teilweise gar nicht steuern, das ist mir auch klar. Ich weiß ja nicht, wie die andere Person reagiert oder was sie in ihrem Leben erfahren hat oder nicht erfahren hat, wie ihr Charakter ist. Aber trotzdem will ich immer so sensibel wie möglich sein, also versuche ich zumindest. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Also das ist einfach jetzt mein Denken. Jedenfalls versuche ich mal so sensibel wie möglich mit allen Menschen umzugehen, damit die nicht traurig werden. Was Schuld, ich weiß gar nicht, wie man das noch Schuld, also als ob ich eine Verantwortung dafür hätte, also dass es allen gut geht, so fühle ich mich. Also als ob ich bin verantwortlich, da, dass es harmonisch
ist. Ist übrigens auch wieder ein sozialisiertes Frauenthema übrigens. Gibt es auch Statistiken zu. Ja, ja. Deswegen ist dieser hohe Anspruch, den es statistisch ja gibt, dass Frauen so einen hohen Anspruch haben, da steckt unter anderem das Thema drin, es muss ja allen gut gehen. Deswegen muss ich alles auf dem Schirm. Den Kindern muss gut gehen, mein Mann, meinen Freunden. Darüber muss ich mich kümmern. Und man selber fällt voll hinten über und macht auch nicht manchmal so einen ganz ehrlichen Reality-Check. Aber ist das denn gerade überhaupt noch notwendig, dass ich zum Beispiel in der heutigen Zeit noch jeden Tag, ich nehme es jetzt mal so sehr Klischee, ne, jeden Tag meinem Mann das Mittagessen auf den Teller tue, auf den Tisch stelle und sogar auch immer noch koche? Oder sollten wir vielleicht mal darüber modern kommunizieren und sagen, ich kann das nicht mehr, weil ich arbeite? Ne? Also viele Leute leben einfach ihr Leben sehr unbedacht oder unbewusst, weil so, ja, so habe ich es halt, so ist es halt immer so gewesen. Nee, aber wir leben, also wenn man so leben würde, dann würde die Welt sich ja nicht weiterentwickeln, die Menschheit nicht. Dann würden wir immer noch, so sage ich es manchmal so geckig, auf die Straße scheißen, weil die Leute gesagt haben, ja, wo kommen wir denn da hin, wenn wir alle eine Toilette in der Wohnung hätten? Wie soll das denn funktionieren, infrastrukturell so ungefähr? Nee, wir haben uns immer weiter bestenfalls verbessert. So. Und so ist es halt auch. Die Menschheit muss sich halt weiterentwickeln und Frauen, das muss ich jetzt echt nochmal sagen, klar, ich bin auch Feministin und so, die müssen nochmal anders unterstützt werden, weil wir dürfen zum Glück jetzt alle frei wählbar arbeiten seit 40, 50 Jahren. Nur ich finde, ganz oft haben Frauen jetzt einfach 3 Jobs. Und für Männer hat sich manchmal teilweise nicht was verändert. Und ich bin großer Männerfan, bin auch ein großer Frauenfan, nur da finde ich so, wird zu wenig drüber kommuniziert, wie kann man sich denn gegenseitig unterstützen und entlasten. Weil ich habe das letztens zu einer Freundin auch gesagt, wir leben in so einer krassen Pionierszeit bezüglich Frauen, finde ich. Ihr seid in der super, also Mütter, ihr seid so in einer super krassen, die Arbeitsgesellschaft hat sich, oder die Arbeit hat sich noch nicht weiterentwickelt bezüglich Frauen zu Mütter zu unterstützen und so weiter und so fort. Deswegen ist Kommunikation da so krass wichtig. So, auf jeden Fall zu deinem Thema. Was hattest du gerade nochmal gesagt? Entschuldige. Meine Frage war, womit verbindest du das Thema Verantwortung für Harmonie?
Also Verantwortung, ich wollte jetzt einmal kurz auf deinen Gedanken mit dem, wir müssen, also ich muss nicht immer für alles verantwortlich sein in dem Sinne, dass ich Aufgaben übernehme, also dass ich sage, ich kümmere mich jetzt um alles und dann ist es harmonisch. Sondern es geht um die Harmonie von den Gefühlen eher, von den Leuten oder von meinem Umfeld. Also was Aufgaben geht, zum Beispiel mit meiner Partnerschaft, mit meinem Mann, das haben wir alles sehr gut geregelt. Jeder übernimmt Aufgaben, egal ob das jetzt was im Haushalt ist oder ob es um die, also wer kümmert sich um Finanzen, wer kümmert sich um Papierkram, sowas. Das ist bei uns sehr gut aufgeteilt und damit sind wir auch beide sehr zufrieden. Das haben wir auch so gut kommuniziert und wenn uns mal was nicht passt, dann sprechen wir das auch aus. Das ist es gar nicht. Aber es geht um das Gefühl, also um so Gefühle. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, es gibt irgendeine Situation, da fühlt sich jetzt jemand nicht wohl und ich möchte die Person vielleicht nicht in dieser Situation belassen, dann mache ich etwas, damit die Person aus dieser Situation rauskommt. Obwohl ich erstmal gar kein Leid hätte, also gar keine Not hätte, etwas gerade zu ändern. Oder vielleicht also sagen wir mal, wir sind jetzt gerade am Kaffee trinken, wir sind jetzt drei Leute und ich merke, einer Person geht's nicht gut oder ich habe das Gefühl, dass sie sich gerade unwohl fühlt, dann würde ich irgendwie eine Situation schaffen, dass wir das jetzt auflösen, dass wir jetzt gehen müssen, damit es wieder harmonisch ist oder damit alles allen es gut geht, obwohl ich jetzt eigentlich ich selber in der Situation zufrieden war. Nur damit jemand andere sich besser fühlt. Also es geht mehr immer um diese Gefühle, wie sich jemand oder gegenüber fühlt. Es können auch mehrere Personen sein, es kann auch eine Gruppe sein. Das ist so mehr mein
Thema. Das ist total spannend, weil wir haben ja auch in der ersten Folge darüber gesprochen, dass wir beide sehr empathisch sind, nur auf andere Art und Weise. Und Empathie bedeutet ja auch, sich hineinversetzen zu können in andere. Und dann ist aber trotzdem, nur weil du das gut kannst, heißt das nicht, dass die Reaktion gleich ist. Also ich zum Beispiel wäre in so einer Situation, die du gerade beschrieben hast, da würde ich einfach sagen, red mal darüber. Und ich würde einfach sagen, boah, es ist gerade echt. Und du willst die wegmachen, was auch ein Weg ist. Habe ich dir ja schon mal gesagt, ne? Dass dieses, das haben ganz, ganz viele. Also das, wenn man das mal beobachtet an sich selber, wie oft man unterbewusst Sätze sagt, oder bewusst oder unterbewusst, aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein so, Sätze sagt, die eigentlich nur dafür da sind, damit unangenehme Gefühle weggeschoben werden. Ne, ganz klischeehaft, Kinder, du musst doch jetzt nicht weinen, mein Gott, du darfst jetzt nicht wütend sein, ne? Weil das hat immer was damit zu tun, dass man selber diese Gefühle nicht halten kann als erwachsener Mensch, weil man das als unangenehm empfindet und man eventuell unterbewusst sich ein bisschen verantwortlich fühlt dafür, wie du jetzt gerade so sagtest, dass ja alles gut ist, nur das Leben ist ja nicht immer harmonisch, Abir. Deswegen komme ich nochmal auf die Frage, was ist deine Idee oder vielleicht deine letzte, so deine Erinnerung, vielleicht da, weil Spoiler kann ich jetzt schon mal sagen, es hat auf jeden Fall was mit deiner Rolle in der Familie und in deiner Kindheit zu tun, ne?
Also ich habe so einen krassen Drang, das ist eigentlich total verrückt, dass ich das möchte. Also ich hatte erzählt gerade, dass ich beim Geburtsvorbereitungskurs, beim Rückbildungskurs war. Und bei diesem Kurs können wir unsere Kinder für diese 1,5 Stunden quasi in so eine Fremdbetreuung abgeben. Und das nehmen meistens irgendwie 4 oder 5 Eltern überhaupt in Anspruch. Und ich glaube, heute waren wirklich auch nur 4 Kinder dort. Und eine Mama wurde dann ein bisschen früher wieder rausgerufen, weil ihr Kind geweint hat. Und irgendwann kam ich auch wieder in diesen Raum. Und meine Tochter hat auf dem Boden gespielt und war so, sagen wir mal, zufrieden. Dann habe ich sie hochgenommen. Und dann habe ich diese Mama gesehen, die da an der Seite saß und ihr Kind dann so gestillt hat, weil das halt vorher geweint hat. Und dann, ich hätte mich auch einfach verabschieden können. Ich kenne sie ja gar nicht. Dann habe ich mich einfach so mit ihr auf die Seite gesetzt und meinte so, ach, das ist ja echt, echt bewundernswert, dass unsere Kinder so lange auch da aushalten. Ne? Und wir können das ja gar nicht beeinflussen, wenn die jetzt auch Hunger kriegen. Aber zum Glück, also, und ich wollte ihr so ein gutes Gefühl geben, dass sie jetzt nicht irgendwie, dass es ihr unangenehm sein könnte, dass ihr Kind jetzt vorher rausgerufen wurde, weil es halt geweint hat, weil es ja Hunger hatte, was ja normal ist. Und ich wollte sie einfach, dass sie ein gutes Gefühl hat. Obwohl das ist ja sogar eine ganz fremde Person für mich, die ich bis jetzt, glaube ich, jetzt zweimal in meinem Leben gesehen habe. Aber ich habe mich irgendwie trotzdem dafür verantwortlich gefühlt, weil ich auch gesehen habe, irgendwie hat ihr jetzt keiner Support gegeben oder braucht sie überhaupt diesen Support, weiß ich nicht. Und dann hat sie aber auch sofort, also sie ist drauf eingegangen, meinte so, ja genau, sie hatte jetzt auch Hunger. Und ich sage, ja, ich sag, meine hat auch bestimmt jetzt gleich Hunger. Und ich wollte einfach nur ihr so sagen, ist überhaupt nicht schlimm jetzt, was passiert ist.
Also ich muss echt sagen, ich finde diese Situation, die hast du mir ja gerade schon mal erzählt, ich finde die richtig sweet. Ich muss echt sagen, also wenn du sagst, ich habe mich trotzdem wohlgefühlt und so, dann finde ich das eine total schöne, solche Situation finde ich total süß. Weil daraus kann eine Freundschaft entstehen, irgendeine Verbundenheit, wirklich genau wie du sagtest. Die Frau fühlt sich vielleicht, hat sich selber innerlich bewertet, oh, warum ist mein Kind so richtig irrational wieder, ne? Schlechtes Selbstwertgefühl, fängst du an, dich irrational zu bewerten und so weiter. Dann finde ich das total schön. Wenn du aber, weil du jetzt gerade auch wieder so ein bisschen erwähnt hast, du hast so einen richtigen Drang dahinter. Du machst dir dann teilweise zu viele, ja, kamen wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen dahin zu tendieren, uns viel zu viel Gedanken zu machen, so statt viel zu wenig, ne, wie jetzt hier die Leute da in dem Krankenhaus, die sich nicht gekümmert haben um den ganzen Kram und so. Und dann kippt es halt in Stress. Dann ist es nicht mehr cool, hier, irgendwie, ich will hier gerade, ja, eine Verbindung schaffen, sage ich jetzt mal, und jemandem ein gutes Gefühl geben, sondern ich habe immer wieder Stress und Druck, dass es allen immer gut geht. So, und dann ist es nicht mehr gesund.
Ja, das ist so ein bisschen so auch so ein Helfersyndrom mäßig. Also ich kann, ich gucke quasi schon aktiv um mich herum, wo kann ich jemandem helfen, wo kann ich jemanden aufgabeln, wo kann ich jemanden im Auto mitnehmen, fremde Personen, die irgendwo, wenn ich sehe, oh Gott, es regnet, da läuft jetzt jemand durch den Regen, das ist hier eine Landstraße, die Person muss jetzt wahrscheinlich viel laufen, dann halte ich da an und frage, ob ich die mitnehmen kann.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Abi, eigentlich ist das so schön. Das ist so eine...
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen gestört, oder?
Es ist ungewöhnlich, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das sollte man... Ja, nee, nicht. Ich glaube, das sollte man öfter machen. Ich würde es nicht machen, weil ich da viel zu schissig vor wäre, wer mir da ins Auto steigt. Und ich weiß aber von dir, dass du das ja schon öfter machst. An sich ist es ja auch wieder voll nächstenliebemäßig und so weiter. Aber auch da wieder, wenn der Drang da total da ist und wenn du es nicht machst, dass du dann darüber viel nachdenkst und schlechtes Gewissen hast, dass du jemandem ja kein gutes Gefühl gemacht hast, dann würde ich sagen... Kann das sein, dass du ganz schön oft Migräne hast? Ja, dann ist das stressbedingt.
Ja, manchmal habe ich dann, manchmal denke ich dann über jemanden nach, dem ich dann nicht geholfen habe. Auf der Straße oder irgendwo und habe gesagt, oh, warum bin ich da nicht hingegangen? Warum habe ich da jetzt nicht angehalten? Weil das war jetzt voll egoistisch von mir, jetzt weiterzufahren.
Aber ich versuche mal ganz kurz ein bisschen eine Struktur anzubringen, was du bisher so erarbeitet hast. Nein, nicht sorry, das ist gut. Nur, das mache ich immer
muss
wieder
ich in Therapie. Therapie?
Nein, also das muss immer jeder selber für sich entscheiden. Das wirst du nie... Und wenn, das sage ich jetzt mal ganz kurz zu Leuten da draußen, wenn jemand von euch, also wenn euch jemand mal sagt, du müsstest mal zur Therapie und so weiter, aber ihr müsst das selber entscheiden, es ist so, so wichtig, also auch keine Fachkraft dürfte euch das ehrlich gesagt sagen, also klar, die sagen, eine Hilfe ist Therapie, aber es gibt auch ganz viele andere Arten, irgendwie da so seine Themen auf den Schirm zu bekommen, weil ja das Problem ist, unser Gesundheitssystem hat nur als Lösung Therapie aktuell, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, was ich nur sagen kann, nehmt Geld in die Hand und fangt an, mit Leuten darüber zu sprechen, wenn ihr merkt, da gibt es, ich habe manchmal richtig Probleme, Dinge, worunter ich manchmal in der heimlich leide, auszusprechen und ich kann es auch nicht mit meinem Partner oder Partnerin, weil auch das ist total gängig, das ist nichts Unnormales. Investiert in euch, das will ich nur
aber
sagen.
Ich habe aber bei dem Thema jetzt keinen Leidensdruck, also keinen großen Leidensdruck, dass ich sage, so, ich muss jetzt an diesem Thema unbedingt
was ändern. Ja, weißt du, was ein bisschen bei dir aber, Abi, ist, bei dir ist sehr besonders, du hast kein Empfinden für Stress. Deswegen hast du, glaube ich, manchmal auch kein Empfinden, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten gerade, weil wir uns so lange kennen, so schwer Leidensdruck zu äußern, glaube ich. Ich glaube schon, dass du das hast, weil du ein Mensch bist. Und es ist nicht möglich. Also wenn mir ein Mensch sagt, bei mir ist immer alles perfekt und ich habe keinen Leidensdruck und auch der Winter ist manchmal nicht schwierig für mich oder was auch immer, weil wir sind natürliche Wesen und das Leben ist manchmal stressig. Man hängt manchmal zu sehr an... in einer schlechten oder falschen Beziehung oder man ernährt sich irgendwie nicht gesund oder so und auch das geht auf die Psyche so, ne, oder wie auch immer. Das sind einfach, wir sind natürliche Wesen und das gehört auch dazu, dass Menschen auch zu Teilen leiden, weil sie aus dieser Krise sozusagen wieder bestenfalls hinauswachsen und das macht uns ja wiederum resilient. Also meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist das halt auch menschliches Dasein. Und wenn mir jemand immer sagt, nee, bei mir ist immer alles gut und so, dann schellen bei mir halt komplett die Glocken, die Alarmglocken.
Also bei mir ist es so, dass der größte Leidensdruck oder das, was ich quasi in meinem Leben habe, ist wirklich die Migräne. Das ist wirklich das Härteste bei mir.
Ja, und was haben sie dir in der Klinik gesagt?
Wir sollen weniger Stress haben. Und aber das ist das quasi, das ist das, was für mich so richtig negativ in meinem Leben ist, also nicht nur so ein bisschen, sondern richtig, richtig krass negativ. Und alles andere empfinde ich vielleicht dann auch einfach deswegen als so positiv. Ich weiß es nicht, aber...
Ja, und aber das müsstest du dann, oder nicht müsstest du, könntest du mal bei dir beobachten. Mach das mal vielleicht bis zum nächsten Podcast, weil ich dir da mal Feedback dazu gebe, weil ich habe das schon bei dir beobachtet. Aber ich sag's jetzt nicht, weil das wäre ja schon Spoiler. Achte mal auf deine Kommunikation. Wenn wirklich mal ein bisschen was halt nicht gut läuft oder so weiter, wie du da direkt drauf reagierst. Weißt du das schon so?
Sehr ruhig.
Ja. Also, du bist niemand, der laut wird.
Also sehr, wenn was nicht gut läuft, bin ich sehr gefasst und konzentriert. Aber ich weiß, oder meinst du jetzt was anderes?
Ja, ich beobachte was anderes. Aber dann beobachte das mal. So, das ist...
Es kann auch, also manchmal werde ich in dem Moment kurz so nervös. Und fass mich dann sofort?
Das meine ich gar nicht.
Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was du meinst.
Ja, beobachte mal. Wie reagierst du verbal, wenn halt einfach mal was unangenehm ist?
Lachen auf jeden Fall.
Ja, das machst du auch. Aber das machen ja
das machen viele, ne?
Ist auch voll okay. Also das ist jetzt... Ich fand das eher nur so spannend bei diesen, wenn sich jemand daneben benimmt, wie viele Frauen dann lachen. Mit dem Lachen nochmal genannt. So, aber jetzt nochmal, ich wollte das ja mal kurz strukturieren. Du hast angefangen, wir nutzen mal so ein bisschen deine Worte, ne? Mit, es ist eine Gefahr für mich, wenn sich jemand unwohl fühlt und das sogar von mir verursacht, schlimmstenfalls. oft ja nur in deinem Kopf verursacht. So, ich glaube nicht, dass du oft in deinem Leben die Erfahrung gemacht hast, dass dir gesagt wurde, du bist grenzüberschreitend.
Ja, also ich glaube noch nie.
Ich glaube eher das Gegenteil, ne? Ja, deswegen ist es so spannend. Ja. Deswegen ist jetzt meine Hypothese auch, dass das einfach ein Denken über dich selber aus deiner Kindheit kommt und die Rolle, die du früher auch eingenommen hast in deiner Familie, weil du nicht die Erfahrung gemacht hast, du hast nicht kein Feedback aus deinem Umfeld bekommen, boah, du eckst so an, du bist grenzüberschreitend, du bist, glaube ich, eher das Gegenteil, Abia. Ne, du bist immer für alle da, hilfst allen und gar nicht jetzt böse gemeint, aber ganz mit ganz wenig Ecken und Kanten, wo man sich so reiben würde. Dass man so denkt, boah, nee, bei dem Thema weiß ich nicht oder sowas. Ich glaube, du bist so immer offene Arme, sage ich mal. So, also du hast angefangen von Gefahr zu sprechen, dann ging es irgendwann zum Thema, du fühlst dich verantwortlich. Und jetzt gerade hast du das Wort genommen, Helfersyndrom, beziehungsweise du hast den Drang, ständig helfen zu müssen. Obwohl vielleicht keiner, reden wir wieder über Grenzen und Übergriffigkeit, keiner nach Hilfe fragt.
Genau, selbst wenn jemand nicht nach Hilfe fragt. Das wurde mir auch schon mal gesagt, dass ich, also eine Frau, also auch, man könnte sagen eine Freundin, aber sie ist schon sehr alt, hatte mir mal gesagt, ich soll mich mal um mich selber kümmern und nicht ständig um mich herum gucken und helfen. Da war ich noch im Studium und ich habe ja sehr lange studiert, darüber wollen wir ja auch irgendwann nochmal sprechen, über Studium. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht das so meinte mit, du lenkst dich vielleicht mit allen anderen ab, mit allen anderen Problemen anderer Menschen und guck doch mal auf dich selbst und kümmere dich um dich selbst. Sowas wollte sie mir eigentlich sagen. Das fand ich dann ganz interessant, dass sie das gesagt hat, weil wir waren jetzt keine Freunde, aber sie ist so eine ganz, ganz nette Frau, die sich sehr um mich gekümmert hat, sage ich mal. So kann ich das erklären.
Okay, ich stelle dir jetzt mal eine Frage und das möchte ich gerne schon mal vorab sagen, weil wenn ich die Frage öfter gestellt habe in Therapien, kamen ganz schön oft Tränen bei den Menschen. Ich glaube das nicht, dass das bei dir so passiert, aber
wer weiß.
Es wird jetzt vielleicht eine herzensdiepe Frage. Stell dir mal vor, das würde passieren. Du würdest nur dich, also unabhängig jetzt von deinem Kind und so weiter, du würdest dich mal sehr mehr um dich kümmern und weniger um andere. Was würde passieren? Wie würde dein Leben aussehen?
Ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Also um was soll ich mich dann noch mehr kümmern? Ich mache ja schon, also ich achte schon darauf, dass es mir auch gut geht. Also, dass ich was Schönes unternehme, was Schönes essen gehe, mich pflege, mal mir eine Gesichtsmaske drauf mache. Also so, ich kümmere mich schon um mich selbst, aber ich habe immer das Gefühl, dass andere so hilflos sind und ich mehr kann oder mehr weiß oder und deswegen das übernehme. Weil es hat vielleicht wirklich was, also natürlich damit zu tun, also ich bin ja im Ausland geboren und bin aber mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen, kann sehr gut Deutsch und gerade auch so hatte ich das bei Ausländern viel, ne? Dass ich immer meine, ich muss denen helfen, weil die können sich nicht so gut ausdrücken, die können nicht so gut Deutsch, vielleicht wird denen Unrecht getan und daher ist das schon viel gekommen. Also gerade in diesen Bereichen habe ich mich sehr oft aufgedrängt, muss ich sagen. Ja.
Hast du Dankbarkeit bekommen danach?
Ja, Dankbarkeit habe ich schon sehr oft bekommen. Also ich habe manchmal über Jahre, dass noch Leute dankbar sind oder mich auch irgendwo noch mal wiedersehen oder wiedererkennen, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich für die gemacht habe. Ich habe das schon vergessen teilweise.
Okay, also jetzt kommt noch die nächste Schicht dazu. Ja, aber das ist ein super, du trägst dieses Thema 36 Jahre in dir, ne? Also keiner darf erwarten, nach einer Therapiesession, sage ich jetzt mal, diese ganzen Schichten, deswegen ich werde dich jetzt auch nicht forcieren, darüber zu sprechen. Trotzdem, ich frage dich jetzt gleich nochmal eine familiäre Frage, weil ich möchte gerne, dass du das, was du zum Beispiel gerade erzählt hast, ja, das ist ein ganz großer Punkt, warum du das so machst. Das ist, glaube ich, so krass in deiner Identität drin. Ne? Ich meine, bis ihr vielleicht auch alle mal deutsche Pässe hattet, hat das ganz, 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 ganz lange gedauert. Ihr habt richtig lange gekämpft und hättet ihr nicht alle so gut Deutsch gesprochen, hättet ihr immer noch keinen deutschen Pass.
Vermutlich.
Ne? Also das gehe ich mal irgendwie gerade von aus. Und dass du da immer Not siehst und ich glaube auch dieses, Mann, ich will unbedingt, dass du hier irgendwie ankommst in Deutschland und so, das ist ja eine ganz große Motivation. Ne? Das also sehr verständlich. Und das ist nämlich jetzt so die Frage, du warst ja die Älteste in deiner Familie. Also älteste
Tochter.
Du hast noch einen älteren Bruder, ihr wart die beiden Ältesten. Was meinst du, hat das damit auch, welche Verbindung hat das vielleicht mit diesem Thema?
Also, mein Bruder mehr als ich, würde ich jetzt sagen. wir sind ja nach Deutschland gekommen und meine Eltern konnten kein Deutsch und Kinder lernen sehr schnell Deutsch. Mein Bruder ist 3 Jahre älter und hat, glaube ich, gefühlt nach bestimmt 3-4 Monaten Deutsch gesprochen. Wie gut oder wie perfekt, kann ich gar nicht mehr beurteilen, aber so gut, dass er sofort nach, ich glaube, wirklich 3-4 Monaten eingeschult wurde. Und wir waren immer die Übersetzer, die Behördengänger, die Ärzte, Vermittler, also wir waren quasi immer überall dabei und haben uns immer um alles gekümmert und waren quasi immer verantwortlich. Und genau, diese Verantwortung habe ich jetzt so weitergetragen. Und wenn man die Ältere ist, dann übernimmt man die automatisch diese Aufgabe.
Absolut.
Und aber nicht so mit einem Gedanken, warum musste ich das machen? Ich musste mich immer drum kümmern, sondern irgendwann war es dann selbstverständlich. Und bis heute ist es einfach so eine Routine, dass es, dass ich so gut darin bin, zu helfen, dass sogar meine Geschwister auf mich zukommen. Also gestern hat noch mein Bruder, der hat Medizin studiert und hat jetzt seinen Antrag für seine Doktorarbeit fertig gemacht. Und selbst der kommt dann zu mir und sagt, kannst du mir da nochmal bei dem Text helfen, kannst du nochmal drüber? Ich meine, der wird Arzt, ne? Der kann mehr als ich. Und ich verstehe auch diese medizinischen Begriffe nicht. Aber alles, was so Formulare, Papierkram, das ist automatisch so meine Aufgabe mit. Oder, ja, weiß ich nicht, wie man das erklären soll. Also ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt.
Hast du denn das Gefühl, dass du dadurch irgendwas verpasst hast? Als Jugendliche oder als Kind, weil du diese... Weil ich finde, ich glaube, manche Leute würden jetzt, wenn sie das so beschreiben würden, sagen, ich musste ganz schön früh schon erwachsen werden. Weil ich musste mich in einem frühen Alter um Dinge kümmern, um die man sich eigentlich, in Anführungsstrichen eigentlich, mag das Wort eigentlich überhaupt nicht, aber in dem Alter gar nicht kümmern müsste oder kümmern sollte, weil das machen ja die Eltern.
Ich bin schnell, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich schnell erwachsen geworden bin. Ich glaube, ich habe mit 11 Jahren, da ging es damals auch noch um, wie einen deutschen Pass kriegen und eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Da habe ich, glaube ich, mit 11 Jahren einen Antrag an Petitionsausschuss geschrieben nach Düsseldorf. Da konnte ich, glaube ich, nicht mal richtig Deutsch sprechen. Also ich habe mich um sehr viele so Behördensachen gekümmert und auch nicht so, ja, einfache Sachen, auch so natürlich Anwaltsbesuche und sowas. Also es, für mich ist das alles so ganz normal. Deswegen, ich habe auch gar keine Berührungsängste, egal wohin ich gehe, zu irgendwelchen Behörden oder jetzt, ich bin ja als Rechtsanwältin tätig, auch zu Gerichten. Das ist für mich so, ich habe gar keine Berührungsängste. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war schon immer so sehr schnell erwachsen. Also nie so richtig Kind, aber jetzt nicht so negativ oder so traurig, sondern...
Nee, weil das wäre ja Disharmonie, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ehrlich gesagt, steckt da schon auch Leidensdruck hinter. Ich hab ja, sondern es würde nicht zu dir passen, Abi, wenn du das jetzt so sagen würdest.
Nee, also wirklich, ich meine das ernst. Also ich hatte trotzdem die Kindheit immer mit draußen spielen. Wir sind auf dem Dorf aufgewachsen, wir haben immer bis abends gespielt. Und dieses Kindsein und richtig spielen dürfen und so, das hatte ich ja trotzdem die ganze Zeit. Aber trotzdem hatte ich irgendwo so eine zweite Verantwortung. Manchmal war das, kann ich schon sagen, manchmal war das auch schon belastend, wenn es dann zu viel wurde, um zu viele Sachen kümmern. Ich hatte auch mal mich bei irgendwelchen Hilfsorganisationen habe ich geholfen. Dann habe ich noch ehrenamtlich irgendwelche Familien unterstützt. Und irgendwann hatte ich wirklich einmal, da hatte ich so viele Leute, das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Dann habe ich das auch irgendwann mal gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Ich muss jetzt mal 2 Familien abgeben, ich mache jetzt nur noch eine Familie.
Also, kannst du dich noch erinnern, was du gedacht hast oder bestenfalls sogar gefühlt hast, als du wirklich dich abgegrenzt hast und deine Hilfe in dem Sinne, kann man ja auch so frame, verweigert hast, weil du nicht mehr konntest?
Ja, das war in dem Moment ein bisschen befreiend, aber ich habe das auch erst in dem Moment gemacht. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Familie unterstützt, über ein paar Jahre und als ich dann, und dann waren immer mal, das Problem ist, das ist so ein Selbstläufer. Ich stelle mich da nicht bei jemand anderem vor, sondern jemand kommt dann auf mich zu und sagt, ey, wir haben da noch jemanden, jemand braucht da deine Hilfe. Mein Nachbar hat da noch einen Brief, die schicken mir dann, teilweise war das so, die schicken mir das einfach per WhatsApp, Sachen, Briefe von Behörden und ich beantworte das per WhatsApp während der Arbeit oder nicht während der Arbeit, aber so in meiner Pause oder nach der Arbeit oder am Wochenende. Und irgendwann habe ich gesagt, boah, nee, so, ich habe mich um dich gekümmert, ich weiß, dass es dir gut geht, ich weiß, dass du jetzt bestimmte auch Ansprechpartner hast, wo du dich kümmern an die du dich wenden kannst. Ich kann mich jetzt so langsam von dieser Familie abkapseln. Es war so ein bisschen so ein schleichender Prozess, aber dann war es irgendwann auch befreiend. Und dann war nämlich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich nehme keine neuen. ich wurde dann, hatte auch noch mal eine Anfrage, dann habe ich mich noch mal, habe ich, da war ich auch noch schon am Arbeiten, also, ne? Und dann hat mich noch mal eine angesprochen hier, da will jemand heiraten, hat Probleme, bla bla bla, kannst mal helfen, damit habe ich mich auch noch mal getroffen und dann wollte dann wieder Hilfe und dann wollte ich mal, dann habe ich irgendwann einfach nicht mehr geantwortet, habe gesagt, nee, ich will, ich habe ja gesagt, ich will keine neuen mehr und ich habe ja einen Vollzeitjob, der manchmal auch über 40 Stunden war und Familie und Kinder, Familie und Kind jetzt, das schaffe ich einfach nicht mehr.
Und wie ging es dir dann dabei, als du den...
Das war gut.
Okay, also wirklich, du hattest gar kein schlechtes Gewissen oder hast du gedacht, oh nein, der Arme, der bräuchte eigentlich Hilfe?
Manchmal habe ich so insgeheim gedacht, boah, hoffentlich passiert da keine Katastrophe und die schaffen das. Und manchmal, wenn ich die Person dann auch in der Straße, also dann die Mama oder so sehe, sage ich immer, ist alles in Ordnung, ist bei dem Kind alles in Ordnung, ist da. Weil ich habe mich ja nicht nur um eine Sache gekümmert, dass man sagen würde, du hast dich jetzt darum gekümmert, dass sie eine Wohnung kriegen oder sowas, ne? Sondern ich habe mich darum gekümmert, dass es mit der Wohnung läuft, dass es mit dem Geld läuft, dass die eine Versicherung läuft, dass die hatte dann einen Verkehrsunfall, da musste ich mich um diesen Verkehrsunfall kümmern, das Kind hatte Probleme in der Schule, da musste ich mit dem Kind zur Schule, dann haben wir das umgemeldet, dann haben wir zum Beispiel so einen Förderantrag oder wie, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, gestellt für das Kind, weil damit es dann so eine so einen Förderbedarf bekommt. Dann war ich bei einer Kindergartenbesprechung. Also es ging um das ganze Leben von dieser Person, von dieser Familie.
Boah, das ist super krass. Und große Verantwortung.
Genau. Und ich habe manchmal einfach nur mit den Kindern dann Hausaufgaben gemacht. Es war wirklich so von allem was und das von einer Familie und das waren mehrere Familien.
Und das hast du was gemacht während dem Studium?
Nein, auch während ich gearbeitet habe noch. Ich bin manchmal von der Arbeit dann hin, da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich kann jetzt nicht, ich bin dann nach der Arbeit dahin gefahren, mal abends oder am Wochenende.
Okay, dann frage ich dich nochmal so ganz klar, warum hast du das noch weitergemacht?
Ja, dann, ich sag
wozu,
ja.
Dann frage ich nochmal, wozu war das nützlich für dich, Abia?
Für mich war es nicht nützlich, aber für die Doch. Person war es nützlich.
Nein, du machst sowas, weil irgendwo auch ein Nutzen für dich drin ist. Es ist nicht mehr anders, also da ist irgendwo auch ein Nutzen für dich drin gewesen. Versuch mal so hineinzuhorchen. Was das mit dir als Abi zu tun hat.
Also es hat mir natürlich immer ein gutes Gefühl gegeben, wenn es den anderen gut geht. Also so, dass es denen gut geht. Und ich beruhigt war, dass bei denen alles jetzt läuft. Also dass zum Beispiel, wenn die hat jetzt zum Beispiel eine Mahnung gekriegt, ne? Dann habe ich das gesehen. So, ich könnte jetzt sagen, ja, das ist eine Mahnung, du musst das jetzt bezahlen oder irgendwie sich drum kümmern. Aber wenn ich mich nicht zu Ende darum gekümmert hätte, hätte ich im Kopf, dann kriegt sie nochmal Mahngebühren. Wenn sie es nicht bezahlt, dann kann vielleicht Inkasso kommen, nachher werden die verklagt. Und dann diese Gedanken. Und deswegen musste ich das machen. Das ist wirklich so ein Drang. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aus der Kindheit, wie wir vielleicht gerade erfahren haben.
Ja, also, aber wir werden wahrscheinlich nochmal eine zweite Folge machen, weil ich glaube, dieses Helfersyndrom-Ding ist sowas.
Das haben viele Frauen auch.
Haben super viele Frauen, haben viele Leute und da sind ja auch wiederum ganz viele Frauen drin, die in Helferberufen arbeiten, ne? Also da gibt es auch Statistiken in Pflegeberufen und so weiter, dass die erkranken da. Also aus Helfersyndrom wird irgendwann Burnout. So, also deswegen, ich finde das Thema auch ganz wichtig, weil Helfersyndrom ist so ein bisschen wie Perfektionismus. Aber das hört sich ja eigentlich total toll an, aber in Wirklichkeit steckt da ein total unsicheres Selbstwertgefühl hinter. Also für die Leute, die, weil das ist auch mein innerer Antreiber, reden wir auch nochmal drüber, weil du den Test ja auch gemacht hast, die sagen, oh ja, ich habe ja so einen krassen Perfektionisten in mir, streicht dieses Wort mal und sagt, oh, ich bin ja so unsicher, weil ein Perfektionist ist einfach jemand, der sehr unsicher ist. Und also so arbeite ich mittlerweile immer an mir, wenn ich so sage, boah, fuck, ich hänge hier schon wieder 10 Stunden an diesem scheiß Instagram-Post und denke, oh, fuck, das ist wieder mein innerer Antreiber, der Perfektionist. Und dann streiche ich, wir mussten kurz eine kleine Pause machen. Genau, also Perfektionisten-Helfer-Syndrom, streich das Perfektionismus und sag, oh, ich bin gerade wieder so unsicher. Und dann entscheidet euch für Mut und gegen die Angst. Und dann, weiß ich nicht, macht halt das, was ihr gerade, was ihr euch eigentlich vorgenommen habt und ihr eigentlich blockiert seid wegen eurem vermeintlichen Perfektionismus. Und beim Helfersyndrom ist es ähnlich. Die Leute, die wirklich an so einem Helfersyndrom in Anführungsstrichen leiden, da steckt da drin, dass da eigentlich so ein Ego-Ding ist. Du ziehst dir daraus ganz viel Selbstwertgefühl, Anerkennung, Wertschätzung von deinem Außen. Also und du vermeidest natürlich auch die Situation, deswegen habe ich dich gerade gefragt, was für Nutzen hattest du denn darin? Auch ein Nutzen war die Vermeidung, dass du deren, ich sag mal, Herzen brichst oder dass die eventuell, weil du ja nicht mehr in deren Leben bist, dass die eventuell wirklich irgendwann insolvent sind oder halt, ne, diese Menschen, die gibt es leider auf der Welt und ich kann es total verstehen, für mich war das einfach auch ein jahrelanger Prozess, immer wieder klar zu haben in meiner Arbeit, aber wo ist mein Kompetenzbereich und wo muss ich auch den anderen Menschen, die ich begleitet habe, vertrauen, dass sie ihr Leben nur mal so leben, wie sie sind. Weißt du, wie viele Therapiesessions ich hatte, wo es darum ging, zum Beispiel um, für die Psyche ist eine gesunde Ernährung oder eine balancierte Ernährung, so will ich es mal ausdrücken. Ich bin jetzt nicht ein Fan von, du musst immer hier so mega, mega gesund sein, aber dass man schon auch bewusst ist, sich nicht nur jeden Tag Pizza reinpfeift, so ungefähr. Ganz viele konnten es nicht umsetzen, weil auch dafür musst du in der guten Energie sein, einigermaßen stabiles Selbstwertgefühl, das dauert manchmal Jahre und Jahrzehnte. Ich weiß, am Anfang als Therapeutin war das wirklich krass schwierig für mich, das auszuhalten, weil ich so dachte, was ist das Problem, Salatkopf in die Einkaufstüte zu werfen? So, ne? Und ein bisschen dreimal in der Woche oder einmal in der Woche von mir aus auch nur Salat zu nehmen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, jeder Mensch hat sein Recht auf Frust und Leid und jeder Mensch hat aber auch das Recht auf bestenfalls Gesundheit und Freude. Aber wenn du auch schon selber, ja, du hast auch so Wörter benutzt wie ich bin teilweise übergriffig gewesen und so weiter, da ist auch unter anderem das Thema drin, fehlendes Vertrauen, wie andere ihr Leben leben, Abir. Oder was würdest du sagen?
Also es ist ja nicht so, dass ich niemanden zubillige, so zu lieben, wie er möchte oder Sachen extra zu ignorieren, sondern das waren Leute, die wirklich, also die haben mich auch nach Hilfe gefragt, ne? Also gerade weil sie die Sprache nicht gut konnten oder die haben mir ja die Sachen auch zugeschickt, ne? Aber ich habe mich dann bei manchen anderen Sachen vielleicht aufgedrängt. Vielleicht dann habe ich gesagt, ja gut, dann bleibe ich jetzt hier und mache noch ein bisschen Hausaufgaben mit denen oder sowas. Aber, genau. Aber viele Sachen waren wirklich, weil sie Hilfe brauchen und ich gesehen habe, die sind benachteiligt, weil die Sprache nicht können, vielleicht so wie meine Eltern damals und weil die dann manche Informationen auch gar nicht haben, die gar nicht diesen Zugang dazu. Und ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt, weil es ja sonst niemand da ist, der denen das sagt. Also es können ja nur irgendwelche ehrenamtlichen Leute sein und auch Leute, die dann auch noch deren Sprache sprechen.
Ja, absolut. Und das ist auch wirklich, ich finde, die Beispiele, die du jetzt auch gerade genannt hast, die sind auch wirklich total schwierig, ne? Weil du hast absolut recht, das sind benachteiligte Leute, die brauchen Unterstützung und dann ist es natürlich auch toll, wenn jemand wie du da ist und dennoch, auch da ist wahrscheinlich jede Familie anders gewesen, jeder Mensch ist anders, aber auch da, wenn man manchmal zu lange hilft, kommen die Leute nicht selber in Aktivität und Lösung, sondern die verlassen sich darauf, Abi macht ja. Ne? Also was ist zum Beispiel, was du jetzt gerade so meintest, wenn du jetzt schon länger in Deutschland bist und die vielleicht schon ein bisschen so grob verstehen, die kriegen eine Rechnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, aber wieso haben die jetzt kein Online-Banking? Warum musst du jetzt deren Rechnung bezahlen? Ne? Und wie soll das denn, wie lernen die das denn zukünftig? Das habe ich zum Beispiel in Therapie, war das ganz oft so in Kindererziehung. Wenn sie ihrem Kind das nicht beibringen, sie wollen gerne, dass das Kind selbstständig wird, aber wenn sie ihm das nicht erklären oder ihr und nicht sich jetzt die Zeit nehmen, Dinge zu erklären, wie soll denn das Kind das lernen? Ne? Und so ist es halt, glaube ich, so schwer das auch ist. Ich finde das auch nochmal so ein sehr, sehr, ich merke so richtig krass, wie mich das auch sehr berührt, weil das muss eine der schlimmsten Situationen sein, wenn du dein eigenes Land verlässt, du die Sprache hier nicht verstehst und du hast endlich jemanden, der so lieb ist wie du, der einem hilft und dass du dann aber sagst, aber es ist jetzt auch mal Zeit, dass sie Hilfe zur Selbsthilfe, so haben wir es immer im Studium genannt, ne? Also ich unterstütze sie zwar, aber es ist auch wichtig, dass ich irgendwann rausgehe, damit sie ja ihre eigenen Stärken und Resilienzen irgendwie da rausziehen und sich nicht nur auf mich verlassen, so. Außer das ist halt dein Hauptjob, dann sehe ich es anders. Ne?
Also genau, das habe ich ja dann auch irgendwann mal dann gemacht, wenn ich gemeint habe, das wäre jetzt der passende Zeitpunkt. Davon lebt aber auch ein bisschen hier in unserer Gesellschaft ja das Ehrenamt und so, ne? Dass wir Leuten helfen, die, also es kann ja alles sein. Also ob man Behinderten hilft, ob man Leuten hilft, die vielleicht aus anderen Ländern kommen. Es gibt ja ganz viele Sachen. Oder alten Leuten hilft. Sonst würde man, also ich finde, die Gesellschaft lebt von unserem Ehrenamt und wenn wir das nicht hätten, dann würde ganz viel auch gar nicht funktionieren. Also
100%.
Die Politik verlässt sich ja auch ganz viel darauf. Also ne, auch so zum Beispiel so Flüchtlingskrisen oder sowas, das würde gar nicht funktionieren ohne Ehrenamt.
Ja, und da würde ich jetzt kenne ich gerade keine Statistik, aber ich würde jetzt fast einfach mal behaupten, im Ehrenamt sind mehr Frauen als Männer. Also weiß ich nicht, würde ich jetzt mal so meinen. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber
jedenfalls sind mir im Ehrenamt mehr Frauen begegnet. Ich habe ja viele Sachen ehrenamtlich gemacht, ja, in verschiedenen Bereichen und es waren öfter mehr Frauen und wesentlich weniger Männer.
Nochmal, also wir werden nochmal drüber sprechen, glaube ich, weil es sind jetzt viele Schichten schon mal so ein bisschen angesprochen worden. Also dass du das wirklich als Gefahr empfindest teilweise, ne? Das finde ich nochmal wirklich spannend.
Und ich finde es spannend beim nächsten Mal, was davon, weil du das gerade erwähnt hast, dass es auch was damit zu tun hat, gerade dieses Helfersyndrom, dass es auch eine egoistische Komponente hat. Das finde ich ganz spannend. Darüber würde ich dann nächstes Mal gerne noch weiter vertieft sprechen.
Das können wir sehr, sehr gerne machen. Also rückblickend oder jetzt schon mal so zusammenfassend, ich achte ja immer sehr darauf, welche Worte benutzt werden und ja, dass man da irgendwie, dass du das wirklich schon teilweise als Gefahr empfindest vielleicht so manchmal, wenn sich jemand nicht wohlfühlt um dich herum, dass das ja auch teilweise aus deiner Kindheit kommt, was auch voll verständlich ist. Und was ich nochmal dazu sagen wollte, Abi, was mir gerade so nochmal dazu kommt, welcher Gedanke. Wenn du das abbrechen würdest, dieses Verhalten, ist das, glaube ich, für dein System, also ganz unterbewusst, ganz, ganz tief unterbewusst, super existenzgefährdend. Weil wenn du sagst, du hast das eigentlich seit frühester Kindheit gehabt, das heißt, wenn du deinen Eltern ja nicht geholfen hättest und du hättest diese Rolle nicht eingenommen, dann wäre vielleicht einiges nicht gut gelaufen oder schief gelaufen. Das wäre richtig existenzgefährdend für dich gewesen und für deine Familie.
Ja, also das stimmt, das ist vielleicht Existenz. Damals hatte ich aber ja nicht den Gedanken. Als ich Kind war, habe ich darüber nicht nachgedacht. Aber jetzt sehe ich dann wirklich immer wirklich diese Gefahr. Deswegen passt auch das Wort. Das hat jetzt einmal hier natürlich mit dem Ehrenamt und mit diesen Leuten zu tun, die vielleicht nicht der Sprache mächtig sind. Aber im Berufsalltag ist das bei mir genau. Also im Berufsleben war das auch so. Ich muss der Person helfen, das besser zu machen oder diese Aufgabe übernehmen. Meine kleine Tochter Asja trinkt nebenbei. Auf jeden Fall habe ich das in mehreren Bereichen so im Leben. Und ich kann das nicht abschalten.
So, wenn das stimmen würde, sorry, ich muss das nochmal wiederholen, wenn das stimmen würde, dass du das nicht, also du hast das ja schon mal gesagt in einer Podcast-Folge und ich kann das nicht verändern oder ich kann das nicht beenden oder so. Und wenn das stimmen würde, dann wird es halt keine Therapeuten geben und Therapeutinnen, weil Verhaltensänderungen, neues Umdenken, deinen Gedanken, deine Emotionen kennenlernen und dadurch verändert sich dein Verhalten, wenn du deine Emotionen verstehen lernst. Das ist. Ich kann ja mein Verhalten nicht ändern. So, früher, solche Sätze gibt es ja. Ja, der Onkel XY, der ist halt hier schon 50 Jahre alt, den kannst du einfach nicht ändern. Und wie oft ich das schon meiner Familie gehört habe, und sage ich immer so, wenn das stimmen würde, gäbe es das Konzept Therapie nicht. Dafür ist das da. Damit man halt, wenn man Leidensdruck hat, das ist mir wieder total wichtig. Das ist nur weil dich was nervt an deinem Partner oder deiner Partnerin, heißt es nicht, dass die immer zur Therapie rennen müssen. Es muss ein individueller Leidensdruck sein. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, weil ich sehr, sehr viele Menschen kenne, die das so betrifft. Leidensdruck kann auch sein, wenn du psychisch nicht gut unterwegs bist, aber dir keine Unterstützung holst und deine Ehe darunter leidet oder deine Partnerschaft oder deine Kindbeziehung. Und auch das kann eine Motivation sein. Ne, das will ich nochmal den Leuten sagen, die sich keine Unterstützung holen, weil das wirklich sehr, sehr oft ein Thema ist. So, weil die das nicht ernst nehmen, weil sie, ne, das ist leider so. Okay, also, das waren ganz, ganz viele Schichten. Wir sind noch lange, lange nicht vorbei mit diesem Thema. Mindestens gerade abschätzen, Therapiegefühl sagt mir 15 Sitzungen. War ein Spaß. Aber noch ein paar Sitzungen, wenn du dich natürlich.
Da freue ich mich drauf.
Ja, wirklich?
Ich finde das voll spannend. Also, in manchen Bereichen würde ich da auch was ändern. Also da ist der Leidensdruck, sagen wir mal, höher. Und bei vielen Sachen, gerade wo es so in sozialen Sachen ist oder ne, dieses Helfen und so, da habe ich zum Beispiel diesen Leidensdruck nicht. Aber bei der Arbeit zum Beispiel, da können wir noch mal drüber sprechen,
Oh,
mit dem
ey. Auf
Helfersyndrom
jeden Fall.
oder diesem, da hätte ich schon höheren Leidensdruck und da könnte ich mir auch Veränderungen vorstellen.
Okay. Abschließend, Abir, lässt du dich auf ein ganz kleines Experiment ein? Bis zur nächsten Sitzung? Okay, ich würde gerne, weil ich würde gerne nämlich dann darüber mit dir sprechen, was macht das eigentlich mit dir körperlich und emotional? Das nächste Mal, wenn du den Drang hast, bei deiner ganzen Mama-Bubble da, wieder so helfen zu müssen, obwohl gar keine Hilfe da ist, ne? Sondern du willst einfach, dass jemand sich nicht, ne, wie du es gerade heute so alles beschrieben hast, unbedingt wohlfühlt und so. Ich will einfach nur, dass das ein Experiment für dich, weil eigentlich ist es eine schöne Haltung, aber dennoch, weil wir ja so ein bisschen an deine Emotionen wollen, stopp dich. Und mach das mal nicht und geh weiter.
Ich sag dir sofort,
Ja,
ich werde
okay.
direkt
Aber
nervös.
trotzdem, probier das mal aus. Probier das
Nimm
mal
und
aus. bring's
Ja,
mit zur
genau, ich
nächsten
werde bewusst
Sitzung.
mache ich. Bin morgen bei Babymassage, vielleicht ergibt sich dann so eine Situation.
Ja,
Ich
und
bin
dann schreib's am
gespannt.
besten auf, damit du es mitnehmen kannst.
Ja, ich hoffe, die
Okay.
Therapiestunde hat euch gefallen. Ja, also in Anführungszeichen Therapiestunde. Wir machen ja hier keine Therapie,
Ja,
das
es
haben wir
ist
noch
mir auch sehr, sehr
gesagt.
wichtig.
Ja, es
Und
ist
ich
mir auch
muss auch noch
wichtig.
mal überlegen, ob wir es wirklich Therapiestunde nennen. Weil wenn da Therapie draufsteht, aber es ist, weil wir haben ja auch viele Geschichten, ich habe am Anfang ja auch viele Geschichten noch dazu erzählt und versucht so ein bisschen zu erklären, so würde ich nie im Leben Therapie machen. Da geht es ja ganz viel um, eigentlich ist eine gute Therapie, 80% redest du und 20% gebe ich ein bisschen Input, ein bisschen Wissen und Fragen. Und das war jetzt hier, wir sind in einem Podcast hier, ich will ja auch, dass ihr auch generell so ein bisschen was dazu lernt. Deswegen habe ich am Anfang viel mehr gesprochen, als ich es eigentlich in der Therapie machen würde. Ne? Da bekommst du eigentlich 80% Raum. Aber gut, da müssen wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen eingrooven. Also erstmal jetzt kurzer, ne? Unsere Rubrik ist ja, bin das noch ich oder kann das weg? Was ist deine aktuelle Antwort?
Meine aktuelle Antwort mit dem Helfersyndrom, das bin ich noch. Das kann auch noch nicht weg und soll noch nicht weg.
Okay, danke für deine Ehrlichkeit, das ist richtig gut. Damit kann ich sehr gut arbeiten. Okay, dann wünschen wir euch einen schönen Abend oder Tag oder morgen und wir hören uns bei der nächsten Folge Facetten Podcast.
Auf Wiedersehen.
Are the ones who do.